Die effektivste Art und Weise, Kriminalität zu reduzieren, ist in Bildung zu investieren. Das kommt aus so vielen Studien raus, das haben sich so viele Menschen, Forscher, Forscherinnen angeguckt, über die Länder hinweg. Und es ist immer wieder halt wirklich der stärkste Faktor in der Prävention. Das ist eine Bildung und Chancen und Perspektiven.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge in der Wirtschaft, wo wir mit euch die Vielfalt der Wirtschaftswissenschaften kennenlernen wollen. Hier bei uns an der Theke sitzen immer wieder ExpertInnen aus verschiedenen Teildisziplinen der Wirtschaftswissenschaften. Wir sprechen mit ihnen über ihre Forschung bzw. Arbeit und über ihre Perspektive auf aktuelle und gesellschaftlich relevante Themen. Für die heutige Schicht übergebe ich den Tresen jetzt an Martin und Rudi.
Ja, herzlich willkommen in der Wirtschaft, Martin und Anna. Schön, dass ihr da seid. Anna, was trinkst du am liebsten, wenn du in der Wirtschaft bist?
Ja, hallo erstmal. Danke, dass ich da sein kann. Oh, das kommt drauf an. Wenn es Abend ist, am Wochenende, trinke ich gerne ein Bier. Jetzt gerade habe ich eine Apfel-Kirsch-Schorle, die hervorragend schmeckt.
Perfekt, dann stoßen wir mal an. Schön, Prost. Dass wir zusammen sind. Prost. Prost. Ja, schön, Anna, dass du da bist.
Ja, und hallo auch von meiner Seite. Anna, ich darf dich heute vorstellen. Du hast VWL in Bonn und am University College in London studiert, wo du auch promoviert hast. Nach Aufenthalten als Juniorprofessorin an der Uni Göteborg und als Professorin an der Uni Köln bist du heute Professorin für angewandte Mikroökonomik an der Uni Potsdam und Leiterin der Abteilung Kriminalität, Arbeit und Ungleichheit am DIW, dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Deine Forschungsschwerpunkte liegen in der angewandten Mikroökonomik mit einem besonderen Fokus auf die Themen Kriminalität, Arbeit und Ungleichheit, wie auch deine Stelle schon besagt. Und du untersuchst dabei vor allem die wirtschaftlichen und sozialen Kosten illegalen Verhaltens und die Wechselwirkung zwischen Arbeitsmärkten, Ungleichheiten und Kriminalität sowie die Rolle von Politik und Institutionen in diesem Zusammenhang.
Genau. Und in der heutigen Folge sprechen wir mit dir über deine Forschung dazu, wie sich Kriminalität auf die Wirtschaft auswirkt und gucken uns dabei vor allem an, welche wirtschaftlichen Auswirkungen es hat, Opfer einer Straftat zu werden und welche Faktoren erklären, warum manche Menschen wahrscheinlicher Opfer von Straftaten werden. Eine Frage vorab an dich aber, Anna. Wie bist du denn eigentlich dazu gekommen, dir in deiner Forschung die ökonomischen Kosten von Kriminalität anzusehen?
Ja, da gibt's eigentlich zwei Antworten zu. Das eine ist vielleicht, wenn ich da ein bisschen ausholen darf, ne? Die Frage, was wir eigentlich machen als Ökonomen in der Kriminalitätsforschung. Da sind die meisten ja erstmal ein bisschen überrascht. Mhm. Auch irgendwie, warum haben wir eine Abteilung im Wirtschaftsforschungsinstitut, die sich mit Kriminalität beschäftigt? Und im Prinzip gibt's ganz, ganz viel, was wir aus wirtschaftswissenschaftlicher Perspektive hier uns anschauen können. Ungleichheit ist so ein bisschen das Querschnittsthema, was drüber steht. Und was wir dann machen in unserer Forschung ist, dass wir uns anschauen, wie sich verschiedene Formen von sozialer, von ökonomischer Ungleichheit zur Kriminalität verhalten, als Vorläufer oder als Konsequenz. Da geht es zum Beispiel um Fragen von Anreizen oder Fehlanreizen, wie die kriminelles Verhalten beeinflussen. Es geht um wirtschaftspolitische, sozialpolitische Perspektiven. Das heißt, wie können wir über öffentliche Ausgaben für die Kosten von Prävention nachdenken, die den gesellschaftlichen Kosten von Kriminalität gegenüberstellen und so weiter und so fort. Es geht aber auch eben um die Ungleichheiten, ne? Also wer ist von Kriminalität betroffen? Ja. Wer macht sich vielleicht besonders viel Sorgen? Wie beeinflusst das das Verhalten und was hat das wiederum für Konsequenzen auf gesellschaftliche Ungleichheiten? Und da knüpft es eben an, auch mit dem Punkt Chancengleichheit, Chancenungleichheit und potenziell eben auch Diskriminierung. Das ist jetzt so, was wir machen. Wie bin ich da gelandet? Ich bin da gelandet, eigentlich mit dem Ziel, Arbeitsmarktökonomin zu werden. Mhm. Also wirklich im Kern Arbeitsmarktökonomie zu machen. Ich bin nach dem Studium, wie du schon sagtest, war ich in Bonn, nach dem Studium dann nach London gekommen und habe in dem Doktorandenprogramm, in dem ich teilgenommen habe, einen Kurs zu Labor Economics, also Arbeitsmarktökonomik gemacht. Und da gab es eine Sequenz zu Economics of Crime. Da hat mein Doktorvater, dann mein späterer Doktorvater gelesen. Ich hatte noch nie davon gehört, fand das super spannend. Dann kamen eben die Ideen an der Schnittstelle zwischen der Arbeitsmarktökonomik und Kriminalität. Habe mich dann damit in der Promotion beschäftigt und bin dabei geblieben.
Ja, schön. Sehr schön. Wir haben ehrlich gesagt vorher auch noch nicht so richtig von dem Thema gehört. Und vielleicht geht es jetzt ja einigen von unseren Hörerinnen und Hörern auch so, dass sie das erstmal davon hören, sich direkt für das Thema begeistern und dann auch mal hier Professorin für Economics of Crime werden. Das Thema ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend, weil Wirtschaft und Kriminalität, wie du eben auch schon gesagt hast, ja in einem wechselseitigen Verhältnis stehen. Zum einen wirkt Wirtschaft sich auf Kriminalität aus, zum anderen aber auch die Kriminalität auf die Wirtschaft. Und wir wollen mit dir heute vor allem über Zweiteres sprechen. Aber möchten jetzt kurz mit dir trotzdem einmal über die Auswirkung von Wirtschaft auf Kriminalität starten. Und in einem Lied von Johnny Cash heißt es, he can't find a job, but man, he's found a gun. Würdest du dementsprechend oder führt dementsprechend eine schlechte wirtschaftliche Lage, zum Beispiel im Arbeitsmarkt, zu mehr Kriminalität? Oder vielleicht allgemeiner gefragt, wie wirkt sich die wirtschaftliche Lage auf Kriminalität aus?
Ja, da kann ich direkt mit den Themen aus meiner Promotion tatsächlich anschließen. Da habe ich mich genau mit der Frage beschäftigt. Und zwar, wie wirkt sich Arbeitslosigkeit auf Kriminalität aus? Wie hängt das zusammen in diesem wirtschaftlichen System? Ich war nicht die Erste, die sich das angeguckt hat. Das haben auch Forscher, Forscherinnen vor mir schon gemacht, mit unterschiedlichen Ergebnissen. Also die Ergebnisse waren nicht so klar, nicht so eindeutig, wie man das vielleicht erwartet hätte. Und das hatte einerseits methodische Gründe. Es ist unglaublich schwer, das methodisch sauber zu machen, um kausale Zusammenhänge herzustellen. Und andererseits aber auch inhaltliche Gründe. Und was sind die inhaltlichen Gründe? Na, das ist eben die Frage, was misst man womit? Und was guckt man sich genau an? Und was wir angeschaut haben, ist, inwiefern spielt es eine Rolle, wie die Arbeitsmarktbedingungen sind, die wirtschaftliche Lage ist, wenn junge Menschen auf den Arbeitsmarkt kommen. Ja, das führt schon so ein bisschen zu vielleicht Themen, auf die wir auch nachher nochmal zu sprechen kommen. Und zwar das Age-Crime-Profile. Wir sehen, dass besonders junge Menschen, so Ende Teenager, Anfang 20er, ein hohes Risiko haben, in die Kriminalität einzusteigen. Ja, das ist wirklich da am größten. Und das sind natürlich auch Momente im Leben, wo sich viel verändert, wo Menschen vielleicht mit der Schule fertig werden, auf den Arbeitsmarkt kommen, nach Stellen suchen. Und wenn da was schief geht, dann erhöht sich eben das Risiko, hier wirklich in die Kriminalität abzurutschen. Und das konnten wir eben zeigen. Wir haben das aus Daten gezeigt aus den USA, in UK, und zeigen, dass das am Anfang so ist. Und was wir aber auch sehen konnten, ist, dass sich das durchzieht. Das heißt, Kohorten, Schuljahre, die fertig werden, in Jahren, wo wir Rezessionen haben, wo eben die Arbeitsmärkte nicht so gut sind, nicht so stabil sind, die haben sich auch später noch quasi durch höhere Kriminalitätsraten von anderen Kohorten abgesetzt. Das sind dann eben diese Knock-on-Effekte, die es gibt.
Spannend. Und du hast jetzt quasi gesagt, vor allem, wie sich die Lage am Arbeitsmarkt auswirkt auf Kriminalität. Damit hast du dich auch viel beschäftigt. Wir sind jetzt ja in der Abteilung für Ungleichheit auch. Und du hast gesagt, dass Ungleichheit so ein bisschen das Oberframing auch von der Thematik ist. Ist es so, dass ungleichere Gesellschaften eine Tendenz zu mehr Kriminalität haben als gleichere Gesellschaften?
Ja, ich würde sagen, das ist ein aktives Forschungsfeld noch. Es gibt Studien zu tatsächlich genau der Frage, also ne, Zusammenhang zwischen Ungleichheit und Kriminalität. Aber natürlich muss man dann auch überlegen, wie man Ungleichheit definiert. Was schaut man sich eigentlich genau an? Ungleichheit in was? Ich benutze das in dem Kontext, wenn ich sage, Ungleichheit ist so das übergreifende Thema, eben genau in dem Sinne, dass Ungleichheit vier Dimensionen haben kann. Ja, und wenn ich jetzt über Arbeitslosigkeit spreche, Jugendarbeitslosigkeit in dem Moment, wo Menschen auf den Arbeitsmarkt kommen, dann sind nicht alle gleichermaßen davon betroffen. Diejenigen, die zur Uni gehen, die sind wahrscheinlich weniger davon betroffen als diejenigen, die geringere Abschlüsse haben, höheres Risiko haben, da in die Arbeitslosigkeit abzurutschen. Ja, und das heißt, da kommen auch wieder diese Ungleichheitsperspektiven im Prinzip rein, wenn es Richtung Chancengleichheit geht, Chancenungleichheit.
Ja, super. Anna, danke schon mal für den Einblick in deine Dissertation. Wir gehen jetzt weiter und sprechen über die wirtschaftlichen Auswirkungen von Kriminalität. Und dabei wollen wir zunächst eine Studie anschauen, in der du zusammen mit einer Co-Autorin untersuchst, welche Auswirkungen es auf das Einkommen hat, wenn man Opfer einer kriminellen Tat geworden ist. Und weil diese Beobachtung auf den ersten Blick nicht unbedingt trivial erscheint, Kannst du vielleicht kurz sagen, wieso sollte es eine Auswirkung auf das Einkommen haben, wenn man Opfer einer Straftat wird oder geworden ist?
Genau, vielleicht darf ich noch ein bisschen mehr ausholen. Gerne. Also wenn ich zu viel quatsche hier, dann, dann sag Bescheid. Und zwar einmal zu der Frage, warum wir uns das eigentlich anschauen wollen. Mhm. Ne, oder warum wir das versucht haben zu verstehen. Und zwar geht es in der Literatur zu Kriminalität auch aus wirtschaftswissenschaftlicher Sicht einerseits um die Täterperspektive. Was sind vielleicht Ursachen, wirtschaftliche Ursachen, wie ich gerade beschrieben habe? Was sind auch Präventionsmaßnahmen, die gut wirken können? Was sind Punkte im Sinne der Strafverfolgung und so weiter und so fort? Aber das müssen wir halt auch dem gegenüberstellen, was eigentlich auf der Kostenseite ist. Ja? Also was kostet uns Kriminalität eigentlich? Mhm. Ja? Warum ist das wichtig? Na gut, wenn ich jetzt überlege, wie viel Geld möchte ich als Regierung in die Hand nehmen, um bestimmte Maßnahmen zu unterstützen? Dann ist ja auch immer wichtig, na gut, was kann ich denn damit erreichen? Mhm. Ist das die beste Maßnahme oder nicht? Und da setzt eben die Studie an, um zu gucken, na gut, was sind denn eigentlich die Kosten von Kriminalität für eine Gesellschaft, für eine Wirtschaft? Da gab es vorher schon so, ich sag mal, Gesamtkostenschätzungen, die verschiedene Kostenpunkte mit aufgenommen haben. Da geht es um direkte Kosten von Kriminalität, Polizei, Gerichte, Gefängnisse. Das alles wird bezahlt aus auf der Steuergeldern eben. Mhm. Es geht auch um direkte Verletzungen vielleicht von Menschen, ne, die Gewalt erfahren. Kann man sich vorstellen, wenn ich überfallen werde, im Krankenhaus lande, beim Arzt lande, dann hat das eben direkte Kosten danach. Das kann man alles relativ gut messen und zusammenfassen. Aber was immer gefehlt hat oder was lange Zeit gefehlt hat, war eine bessere Schätzung davon, was eigentlich die indirekten Kosten sind. Was passiert denn mit Menschen danach? Wenn sie jetzt im Krankenhaus waren oder wenn sie sich verletzt haben oder vielleicht wenn sie Traumata erleben durch eben das, was ihnen da passiert. Und das wollten wir genau in der Studie anfangen zu verstehen und haben uns dann angeschaut, was passiert denn auf dem Arbeitsmarkt. Ja, wenn ich vielleicht nicht in der Lage bin, so wie vorher mein Arbeitsleben nachzugehen, vielleicht aus Bedingungen, die körperlich oder mit meiner körperlichen Gesundheit zusammenhängen, vielleicht eben, weil ich bestimmte psychische Belastungen erlebt habe, die es mir nicht mehr möglich machen, das alles so zu machen wie vorher. Vielleicht auch, weil sich meine Familiensituation ändert, weil ich umziehe und so weiter und so fort. Mhm. Genau, und deswegen haben wir damit angefangen. Das heißt aber nicht, dass das Arbeitsmarktverhalten das Einzige wäre, was man sich in dem Bereich anschauen wollte. Das ist, würde ich sagen, der Anfang einer größeren Forschungsagenda.
Okay.
Ja, super spannend. Und du hast jetzt gerade schon gesagt, dass ihr quasi so diese indirekten Auswirkungen, aber dann ja trotzdem nicht jetzt gesamtgesellschaftlich, sondern für die spezifischen Personen untersucht habt. Und da stellt sich die Frage für uns oder ich glaube auch für viele Leute direkt, weil das in den meisten Datensätzen, in denen jetzt die Einkommen und Arbeitsmarktsituation von Menschen quasi aufgeführt wird, wird ja eigentlich in den seltensten Fällen vermerkt, ob diese Personen Opfer von Straftaten geworden sind. Wie kann man da überhaupt vorgehen oder wie seid ihr vorgegangen, um da überhaupt die Menschen, die Straftaten erlebt haben, zusammenzubringen mit den Daten, mit ihren zusammenhängenden Daten zum Einkommen und der Arbeitsmarktsituation?
Ja, total wichtiger Punkt. Die Datengrundlage muss natürlich da sein, damit man so ein Studio überhaupt durchführen kann. In Deutschland geht das zurzeit nicht. Da haben wir eben die Datenquelle dafür nicht, beziehungsweise es gibt Daten, aber die können in der Art und Weise nicht verknüpft werden, wie du es gerade beschrieben hast. Wir haben uns für diese Studie Daten aus den Niederlanden angeschaut. In den Niederlanden geht das, da gibt es eine Forschungsdateninfrastruktur, über die Mikrodaten, das heißt individuelle Daten, aus verschiedenen Bereichen verknüpft werden können. Man kennt das, zumindest die in der Forschung unterwegs sind, kennt das aus den skandinavischen Ländern, aus den nordischen Ländern. In den Niederlanden geht das eben auch. Das heißt, wir können dort mit den Forschungsdaten arbeiten, können da Arbeitsmarktdaten verknüpfen mit Daten aus der polizeilichen Kriminalstatistik im Prinzip auf Individualebene.
Alles klar. Und mit diesen Daten findet ihr dann praktisch heraus, dass die Einkommen von Opfern von Straftaten signifikant sinken. Und zwar um ganze oder mehr als 12%, während die Transferzahlungen an diese Personen um mehr als 6% zunehmen. Wie erklärt ihr euch diese Auswirkungen von Gewalttaten auf die Einkommensstruktur der Opfer? Also wie kommt es praktisch zustande?
Genau, wir finden eben diese negativen Effekte auf die Arbeitseinkommen. Ne? Das sind durchschnittliche Effekte. Das heißt jetzt nicht, dass jede Person, die Kriminalität erfährt, einen solchen Verlust hat in Arbeitseinkommen, aber es sind durchschnittliche Effekte. Die über 12% ist für Frauen, für Männer ist ein bisschen geringer, bis zu 8%. Da gibt es ein paar Unterschiede, kommen wir vielleicht auch gleich nochmal drauf zurück. Mhm. Was wir sehen, sind unmittelbare Effekte. Ne? Das heißt, die treten im Prinzip direkt in dem Monat der Viktimisierung oder nach der Viktimisierung ein. Das heißt, sobald jemand Opfer von Kriminalität geworden ist. Warum ist das so? Das kann in Einklang stehen mit Jobverlusten. Das sehen wir in den Daten. Also auch die Wahrscheinlichkeit, gar kein Einkommen, gar kein Arbeitseinkommen zu haben, verändert sich direkt. Es kann zusammenhängen mit einer schnellen Inanspruchnahme von Sozialleistungen. Und was wir auch sehen, ist, dass diejenigen Menschen in Daten, wieder ne, in den Niederlanden, aber in unseren Daten, häufiger in prekärer Beschäftigung sind als Menschen, die nie Opfer von Kriminalität werden. Mhm. Ja, was bedeutet das? Sie haben oft weniger starke Arbeitsverträge, weniger Arbeitsschutz und in dem Sinne können sie eben schnell ihren Job verlieren, wenn ihnen etwas passiert, sie vielleicht nicht mehr kommen können aufgrund von Einschränkungen, die durch körperliche Beeinträchtigungen entstehen. Dazu kommt, dass diese Effekte langfristig sind. Also wir sehen das bis zu 4 Jahre danach. Wir haben das 4 Jahre lang verfolgt. Danach hören wir auf. Das heißt nicht, dass die Effekte zurückgehen, aber da hören auch die besten Daten dann irgendwann auf. Mhm. Woher kommt das? Das sind dann mögliche Fahrtabhängigkeiten. Ja, also wir interpretieren das hier als im Prinzip als Schlüsselmoment in den Erwerbsbiografien von Menschen oder in den Biografien von Menschen, die alle möglichen Sachen nach sich ziehen, aber unter anderem eben auch diese Effekte auf den Arbeitsmarkt. Mhm. Und das hat wieder Konsequenzen in der Folge. Ja? Wenn ich einmal den Job verliere, wie schwer oder wie leicht ist es, einen nächsten Job zu finden? Ist er dann genauso gut bezahlt? Ist er schlechter bezahlt? Und so weiter und so fort.
Mhm. Und sprechen wir da nur von Arbeitseinkommen? Also ihr habt euch die Arbeitseinkommen angeschaut, nicht die Kapitaleinkommen?
Korrekt, wir haben uns nur die Arbeitseinkommen angeschaut.
Und sind diese -12% sozusagen ein Durchschnitt der 4 Jahre, die du jetzt gerade angesprochen hast? Oder
Das haben wir gemessen im ersten Jahr, also 12 Monate nach Viktimisierung.
Mhm. Okay.
Mhm. Genau, danach, es bleibt relativ stabil, wir machen dann so ein paar Tests, woher kommt das oder was sind mögliche Erklärungen auch für die langfristigen Effekte, wenn man, muss man methodisch ein bisschen aufpassen, aber wenn man versucht dafür zu kontrollieren, was sonst noch im Leben passiert, dann sieht es aus, als würde es ein bisschen geringer wieder ausfallen nach den 4 Jahren, aber da müssen wir noch weiter forschen im Prinzip, um das richtig festzurren zu können und da mehr zu sagen.
Ja, sehr spannend. Du hast eben schon angesprochen, dass die Effekte für Frauen und für Männer unterschiedlich waren. Und zwar, dass dieser Einkommensverlust bei Frauen stärker ist als bei Männern. Habt ihr dafür eine Erklärung oder irgendwie eine Idee, warum das so sein könnte?
Mhm. Vielleicht nochmal ganz kurz zur Präzisierung, weil ich das gerade gar nicht gesagt habe. Wir gucken uns nicht alle Kriminalitätsfälle an, sondern gucken uns verschiedene Straftaten an. Mhm. Die stärksten Effekte finden wir für Gewalt. Mhm. Also Körperverletzungen, Androhung von Gewalt, diese Kategorien. Und da gibt es eben größere Unterschiede bei Frauen und Männern, was das eigentlich bedeutet.
Mhm.
Ja, wenn ich von Gewalt spreche, von Körperverletzungen spreche, dann kann man sich zum Beispiel anschauen, wie die Täter-Opfer-Beziehung ist. Mhm. Ja, um da ein bisschen Gefühl für zu kriegen, was ist da eigentlich los. Mhm. Das haben wir gemacht in der Viktimisierungssurvey, auch in den Niederlanden. Ne? Also andere Daten, einmal reingeguckt, einfach deskriptiv, wie ist das denn so? Und wenn man sich eben Körperverletzungen zum Beispiel anschaut, dann berichten fast die Hälfte der Frauen, die sagen, dass sie ne, diese Art von Gewalt erlebt haben, dass sie den Täter oder die Täterin kannten.
Mhm.
Bei Männern ist es ein Viertel.
Mhm.
Ja, das heißt, hier gibt es schon mal Unterschiede, was eigentlich passiert. Und wo mich das hinführt, ist im Prinzip, dass es sehr darauf hindeutet, dass bei Frauen öfter Fälle von häuslicher Gewalt, von Partnerschaftsgewalt im Spiel sind und die eben nochmal andere Konsequenzen haben, auch für die Lebensumstände, die dem folgen.
Mhm. Weil es quasi auch nochmal mehr Auswirkungen hat, dass man wahrscheinlicher sein Haus verlassen muss, sein privates Umfeld neu strukturieren muss und das natürlich auch nochmal eine zusätzliche Belastung darstellt.
Genau, das sind eben massive Traumata, die da passieren. Das wissen wir auch aus der Literatur zu häuslicher Gewalt. Ich glaube, da gab es ja letztes Mal auch eine Podcast-Folge zu.
Danke, dass du direkt darauf verwiesen hast und du uns die Werbung übernimmst. Das war die letzte Folge mit Janina Steinert. Also hört da gerne nochmal rein, wenn ihr mehr davon erfahren wollt, was zu häuslicher Gewalt beiträgt.
Also genau, auf jeden Fall reinhören. Genau, aber auch unsere Studie beschäftigt sich eben so ein bisschen damit und guckt, wie ist das denn? Können wir das unterscheiden? Und was wir machen können in den Daten, ist zu unterscheiden von Fällen, wo Täter die Partner von den Frauen sind, die Opfer werden, oder Ex-Partner. Das definieren wir darüber, ob sie in einem Haushalt zusammen gewohnt haben oder nicht. Ja, das kann man eben machen. Und wenn man das sieht und die quasi nochmal separat betrachtet, dann sieht man tatsächlich, dass einfach die Arbeitsmarkteffekte nochmal wesentlich größer sind als bei den Frauen, wo wir jetzt keinen direkten Bezug zum Täter herstellen konnten. Das heißt, das scheint wirklich eine große Rolle zu spielen, dass bei Frauen und Männern eben Gewalt was Unterschiedliches meint. Ja, das ist vielleicht, wenn ich jetzt mal sehr stereotypisch sein darf, aber ne, wir sind ja hier in der Wirtschaft, der Pappfight oder eben das, was im eigenen Haushalt, im engsten sozialen Umfeld passiert, was dann nochmal andere Effekte auslösen kann.
Total.
Spielt auch die Höhe der Einkommen der Menschen, bevor sie Opfer einer Straftat werden, eine Rolle? Also praktisch, wie stark sich ihr Einkommen im Nachgang reduziert? Die Idee, die wir dabei hatten, als wir uns die Frage überlegt haben, war, wenn man sich überlegt, okay, reichere Personen haben vielleicht einfach mehr Ressourcen, können sich vielleicht psychologische Beratung holen oder irgendwie sowas, wo vielleicht längerfristige Effekte dann kleiner ausfallen könnten, was Menschen, die ein geringeres Einkommen vielleicht nicht haben. Habt ihr sowas untersucht? Und wenn ja, habt ihr da sozusagen Ergebnisse?
Jein. Wir haben es uns in dem Sinne angeguckt, dass wir geguckt haben, wie im Prinzip Menschen dastehen in unserer Stichprobe, in unserem Sample von denjenigen, die Opfer von Kriminalität werden, im Vergleich zu einer Zufallsstichprobe aus der Bevölkerung. Ja, also wir haben das einfach mal verglichen, wie sind da so die mittleren Einkommen, weiter und so fort. Und es sieht tatsächlich so aus, dass diejenigen, die in dieser Gruppe drin sind, die irgendwann mal Opfer von Kriminalität werden oder in so einem Zeitraum, das werden geringere Einkommen haben, eine höhere Bezüge oder höhere Abhängigkeit von Sozialleistung schon von Anfang an. Und eben öfter, wie ich gerade auch schon mal sagte, in prekärer Beschäftigung sind. Also in vielleicht für Zeitarbeitsfirmen arbeiten, keine entfristeten Verträge haben und da einfach nicht den gleichen Kündigungsschutz oder den gleichen Arbeitsschutz haben wie andere Menschen. Dazu muss man jetzt aber auch nochmal sagen, ne, das eine ist, wie sind die Folgen und wie verteilen die sich? Da ist sicher noch Forschungsbedarf, das auch besser zu verstehen. Also inwiefern kann mich auch ein höheres Einkommen oder ein soziales Umfeld, was mich auffangen kann, da auch schützen vor den Konsequenzen, die wir hier sehen. Das kann ich jetzt gerade nicht beantworten, noch nicht. Und die andere Frage ist natürlich, was ist mit der Wahrscheinlichkeit, überhaupt erst Opfer zu werden, Kriminalität zu erfahren? Und da gibt es Unterschiede, die auch mit der Einkommensverteilung zu tun haben und wo ich mehr leisten kann zu wohnen, welche Sicherheitsvorkehrungen ich mir vielleicht leisten kann, wie ich mich schützen kann, wie meine Lebensroutinen sind. Diese Zusammenhänge gibt es.
Jetzt findet ihr heraus, dass das schon ein erheblicher Einschnitt ist, nicht nur in das Leben der Person quasi jetzt psychologisch und natürlich als irgendwie traumatische Erfahrung, Opfer von einer Straftat zu werden, sondern auch ökonomisch durchaus relevante Folgen hat und relevante Nachteile für diese Person. Was kann denn politisch gegen diese Einkommensverluste von Opfern getan werden? Also habt ihr da quasi Empfehlungen, wie man darauf reagieren sollte auf diese Ergebnisse eurer Studie?
Ja, das ist genau die Frage, die natürlich da rauskommt. Das würde ich sagen, da gibt es zwei Richtungen, die man denken kann, sollte. Das eine ist die Frage des Opferschutzes. Ja, also wie können Menschen, die Kriminalität erfahren, gut unterstützt werden? Wie kann der Opferschutz gestärkt werden? Es gibt ja Institutionen, die wahnsinnig tolle Arbeit leisten, auch in Deutschland. Wie können die gestärkt werden, supported werden? Wie kann dieses Thema genug Aufmerksamkeit erfahren und eben auch die Ressourcen bekommen, sodass Menschen da geholfen werden kann, vielleicht gerade wenn das soziale Umfeld dass das nicht abfedern kann, finanziell oder auch vom aus anderen Perspektiven. Das andere, und ich finde, das ist mindestens genauso wichtig, ist ja die Frage, na gut, Opferschutz ist das eine, aber wie können wir denn Gewalt oder Kriminalität überhaupt verhindern?
Mhm.
Ja, das ist das große Thema. Und ich sage immer gerne, Prävention ist der beste Opferschutz überhaupt. Ja, also wenn einer Person das gar nicht erst passiert, dann ist das ja das bestmögliche Outcome.
Mhm.
Es wäre jetzt naiv zu denken, dass wir Kriminalität auf null reduzieren können. Das wird nicht passieren. Aber hier ist natürlich die Frage, wie können wir effektiv ansetzen in der Präventionsarbeit, um da auch Kriminalität zu reduzieren.
Mhm. Das heißt, es braucht eigentlich beides. Also zum einen Gewalt- oder Kriminalitätsprävention und zum anderen aber trotzdem irgendwie bessere Unterstützung für Opfer von Gewalttaten.
Absolut, absolut. Ja, das sollte zusammenspielen. Dann kommt natürlich noch die dritte Säule dazu, Strafverfolgung. Also was passiert mit Tätern, Täterinnen, die ja Kriminalität verübt haben. Und das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt, auch aus politischer Sicht, wie das effektiv gestaltet werden kann, wie es gut gestaltet werden kann und wie diese drei Säulen ineinander greifen können, damit eben ja Kriminalität so weit wie möglich reduziert werden kann und Opferschutz so weit wie möglich gestärkt werden kann.
Ja, vielen Dank dir, Anna, für deine Erläuterung und dass du uns deine Studie so gut erklärt hast. Jetzt würde ich bei diesem doch ziemlich schweren Thema zur Auflockerung mal eine Runde kurze holen. Nach dem Motto, schnell getrunken, schnell geantwortet. Du hast einen Joker, darfst also einen der kurzen überspringen.
Oha.
Bist du bereit?
Ich fürchte.
Alles klar, dann geht's los.
Hörst du gern Crime-Podcasts, beziehungsweise guckst du oder liest du gern Krimis oder ist das zu nah an deinen Arbeitsthemen?
Ich lese gerne Krimis, wenn ich Zeit habe. Ich höre auch gerne Crime-Podcasts mit einer Einschränkung. Ja, das ich weiß, dass viele das gerne hören. Es gibt eine Diskussion auch im Opferschutz, ne, inwiefern die True Crime Podcasts eigentlich doch irgendwie die Privatsphäre auch von Angehörigen und von Opfern verletzt und inwiefern das Trauma da wieder auslösen kann. Das resoniert bei mir. Und da denke ich schon manchmal drüber nach, aber generell, ja. Also Krimis lesen auf jeden Fall.
Was ist denn dann dein Lieblings Crime Podcast oder aktuell dein Lieblingskrimi?
Also Krimi habe ich schon länger nicht mehr gelesen, war viel los im letzten Jahr. Zum Crime-Podcast, für diejenigen, die an Forschung interessiert sind, kann ich sehr empfehlen, Probable Causation von Jennifer Doleac. Das ist ein Podcast auf Englisch, aber da geht es um Forschungspapiere in dem Bereich, breitet es auf für Leute, die vielleicht nicht selber forschen, das ist allgemein verständlich, spannende Sache.
Cool, den verlinken wir auf jeden Fall und dann kann man ja nach der Folge direkt weiterhören, ne? Anna, dein Hintergrund auf deiner Homepage zeigt die Skyline von Köln. Was vermisst du besonders an Köln?
Naja, als Rheinländerin den Rhein.
Sehr gut. Und was ist schöner in Potsdam oder in Berlin?
Ich würde gar nicht sagen schöner, es ist anders. Ich genieße das Flair der Hauptstadt in Berlin. Ich fahre total gerne nach Potsdam. Auch unser Campus, sehr schön direkt am Griebnitzsee. Das ist richtig schön.
Schön. Welches deiner Forschungsthemen findet öffentlich zu wenig Beachtung?
Ja, ich würde sagen, unser Thema Kriminalität findet viel Beachtung. Was aber nicht so viel Beachtung findet, ist die Frage von Prävention und ökonomischen Faktoren, sozialen Faktoren, hin zu einer, wir nennen das rationalen Kriminalpolitik. Das ist eine. Das andere, der Opferschutz, die Themen, über die wir gerade gesprochen haben.
Welche politische Maßnahme sollte ergriffen werden, um Kriminalität zu reduzieren? Quasi direkt anschließend an deine Antwort gerade.
Die effektivste Art und Weise, Kriminalität zu reduzieren, ist in Bildung zu investieren.
Sehr
gute Bildung
Antwort,
ist der beste Schutz.
Die sich auch der Berliner Senat mal anhören könnte.
Das habt ihr jetzt gesagt.
Ja, da stehen wir auch zu.
Nein, aber tatsächlich, das kommt aus so vielen Studien raus, das haben sich so viele Menschen, Forscher, Forscherinnen angeguckt, über die Länder hinweg. Und es ist immer wieder halt mit wirklich mit der stärkste Faktor in der Prävention. Das ist eine Bildung und Chancenperspektiven.
Mhm. Super.
Forschung oder Lehre?
Ich bin an einem Forschungsinstitut. Ich glaube, das sagt alles.
Okay. Überreichtum ist?
Joker.
Ist klar.
Klimakatastrophe. Optimistisch oder pessimistisch?
Hin zu Pessimismus.
Mhm. Ich glaube, da reißt du dich in der Mehrheit ein.
Ja.
Entschuldige.
Es kommt, ja. Der Pessimismus kommt aus dem Gefühl, dass wir gerade das nicht aktiv genug angehen als, ja, als Gesellschaft.
Mhm.
Mhm. Super, vielen Dank dir. Das war's. Danke, dass du dich darauf eingelassen hast und die kurzen gut hinter dich gebracht hast. Und nach dieser Auflockerung geht's dann weiter mit der Kriminalität.
Genau. Anna, in einer weiteren Studie untersuchst du mit Co-AutorInnen den Zusammenhang der Rechte, die man in den Niederlanden mit 16 bzw. 18 bekommt. So darf man dort, so wie auch in Deutschland, mit 16 Roller fahren und Bier trinken und ab 18 sowohl Auto fahren als auch harten Alkohol trinken und kaufen. Ihr untersucht, welche Einflussfaktoren dazu führen, dass man mit dem Überschreiten dieser Altersgrenzen eine erhöhte Wahrscheinlichkeit darauf hat, Opfer von Kriminalität zu werden. Das hast du ja vorhin auch schon kurz angesprochen. Warum sind in dem Zusammenhang genau diese Altersgrenzen für euch interessant?
Ja, genau. Also in der Studie haben wir angefangen damit, dass wir uns erst einmal das Altersprofil von Opfern von Kriminalität angeschaut haben. Ich hatte das vorhin schon mal erwähnt, es gibt die Crime Age Curve. Das ist was, das kennen wir schon aus den letzten paar hundert Jahren, haben es im Prinzip schon Forscher, Forscherinnen dokumentiert. Eben diesen Peak, ne, die Beobachtung, dass das Risiko, selber Täter, Täterin zu werden, am höchsten ist in den End-Teenager-Jahren, frühen 20er-Jahren. Und wir haben uns das einmal angeguckt für Opfer von Kriminalität, ob wir das eigentlich genauso sehen. Also so ein Fakt, und so ein deskriptiven Fakt. Und das sieht tatsächlich ziemlich ähnlich aus. Ja, das heißt, da gibt es auch so eine Kurve, das steigt an, das Risiko, Opfer zu werden in den Kindheits-Jugendjahren. Dann haben wir den Peak, so um eben späte Teenage-Jahre, frühe 20er-Jahre, und dann flacht es wieder ab. Vor allen Dingen für Gewalt, für Eigentumsdelikte flacht es nicht komplett ab. Ne? Das sind einfach Menschen, die dann später Häuser, Autos und so weiter haben, da kann auch was passieren. Genau, und was man aber auch sieht, wenn man sich das anguckt, ne, wenn man mal reinzoomt in diese Zeit des Anstiegs, dass es zwei Sprünge gibt. Ja, also wir haben geguckt, wie viele Menschen werden Opfer von Kriminalität in bestimmten Altern, kann man auch wieder nach Monat machen, und es springt an im Alter von 16 und springt an im Alter von 18. Das ist wieder in den Niederlanden, wo wir die Daten eben dafür zur Verfügung haben. Das könnten wir so in Deutschland gerade nicht machen. Genau, aber es springt eben dort an. Und dann haben wir überlegt, na gut, warum ist das denn so? Was passiert denn an diesen Altersschwellen? Und da kommt natürlich erstmal ganz viel, ne? Vielleicht auch aus der eigenen Jugend, was einem da einfällt. Wir sind hier in der Wirtschaft, ne? Also man darf ausgehen, man darf Alkohol trinken. Das ist in Deutschland ja ähnlich. Das sind ja auch 16, 18, ne? Das sind ja so typische Altersschwellen, wo sowas eben erlaubt ist. Genau, und das haben wir jetzt erstmal genommen, da in der Studie eben diese Beobachtung, dass wir da diese Sprünge haben. Und dann haben gesagt, na gut, das möchten wir jetzt ein bisschen besser verstehen und da eben reingehen.
Jetzt hast du gesagt, dass so die Verteilung der Täterinnen oder der Menschen, die quasi TäterInnen werden, ähnlich ist mit die der Menschen, die Opfer werden von Straftaten. Habt ihr das auch zusammengebracht und habt geguckt, quasi, ob man quasi tendenziell Opfer von Gleichaltrigen wird?
Von der Idee her bezieht sich unsere Studie auf Modelle, die aus der Soziologie, aus der Kriminologie kommen. Wir sprechen ja vom Routine Activities Framework, das heißt im Prinzip ein Modell, wo man darüber nachdenkt, na gut, wie treffen sich Opfer und Täter oder potenzielle Opfer und Täter? Und das hängt vom Wo ab, ne? Wo bewege ich mich, wann bin ich wo, mit wem bin ich unterwegs? Und das bestimmt dann natürlich auch, ne, die Interaktion zwischen potenziell Opfer und Täter. Das beantwortet noch nicht die Frage jetzt, bin ein bisschen ausgewichen. Wir haben es nicht konkret als Kernfrage angeschaut, aber man kann sich natürlich schon vorstellen, dass sag ich mal, Kriminalität, die an bestimmten Orten passiert, vielleicht auch von Tätern ausgeht oder Täterinnen ausgeht, die vielleicht grundsätzlich in einem ähnlichen Altersgruppe sind. Aber wie gesagt, das kann ich jetzt nicht mit Daten belegen, aber kommen gleich nochmal drauf zurück, was wir hier finden und warum was so ist. Das wird schon darauf hindeuten, dass es da eine gewisse Überlappung zumindest in Alterskategorien gibt.
Okay. Ich wollte nochmal zurückgehen, weil du ja angesprochen hast, dass es bei 16 und 18 diese Sprünge gibt. Ich habe mir diese Grafik nochmal angesehen und ich habe gesehen, dass es irgendwie im Alter zwischen 40 und 50 gab es auch nochmal so ein lokales Hoch. Und wir haben uns dann gefragt, okay, wie kommt das eigentlich zustande? Habt ihr euch das auch angeschaut oder war das sozusagen nicht Teil der Forschung?
Ja, wir haben auf diesen Graphen lange Zeit geguckt und darüber nachgedacht und spekuliert. Wir haben es aber nicht konkret angeschaut bisher. Wir haben uns jetzt wirklich erstmal auf junge Menschen, auf Jugendliche fokussiert. Ich kann jetzt hier spekulieren. Ich kann es nicht empirisch untermauern, aber ich kann nicht spekulieren, was hier passiert, ne, im Alter von 40, 50. Vielleicht ist das, wenn Menschen wieder ausgehen, ne? Ich hatte ja vorhin schon gesprochen, Kriminalität ist eine Funktion dessen, wo, wann ich mit wem unterwegs bin. Das ist vielleicht so das typische Alter, wo die Kinder im Haushalt so alt sind, dass man wieder rausgeht, am Wochenende unterwegs ist. Das war so ein bisschen unsere Vermutung, dass es damit zusammenhängen könnte. Das ist jetzt aber, wie gesagt, absolut nicht empirisch untermauert, was ich hier sage. Das ist Spekulation. Das wäre aber jetzt plausibel vom Altersablauf her.
Welche Art der Kriminalität untersucht ihr in der Studie?
Wir schauen auf mehrere Kategorien von Taten. Wir schauen auf Eigentumsdelikte, wir schauen auf Gewaltverbrechen, wir schauen auf Violent Property Crimes, also eigentumsrelevante Taten, die aber Gewaltelemente haben. Ne? Also kann man sich vorstellen, sowas wie Raubüberfälle. Und da haben wir noch eine Kategorie, wo alles andere drin ist. Insgesamt sind das über 95 Kategorien, die wir eben so kategorisiert haben. Um dem ein bisschen Herr zu werden, das einfacher darstellen zu können.
Ihr findet jetzt, du hast es eben schon gesagt, dass es so anspringt mit 16 und 18 und das ist auch relativ ausgeprägt. Ihr findet eine 9-15% erhöhte Wahrscheinlichkeit, Opfer von Kriminalität zu werden bei diesen Altersgrenzen. Welche Faktoren sind denn jetzt ausschlaggebend dafür, dass es diese Sprünge gibt?
Genau, also erstmal genau, wir finden eben diese Sprünge im Alter von 16 sind 13%, im Alter von 18 9% für Jungs, 15% für Mädchen. Genau, das ist jetzt erstmal so das, was das quantifiziert, was man in den Graphen sieht, ne, mit den Sprüngen, die ich gerade beschrieben habe. Genau, und was wir wissen wollten, ist jetzt, woran liegt das? Und was wir dann gemacht haben, ist, dass wir auf Kohorten geschaut haben, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten das Recht bekommen haben, Alkohol zu kaufen und zu konsumieren und damit einhergehend auch in die Wirtschaft zu gehen, also in Clubs zu gehen, in Bars zu gehen. Ne, da gab es eine Reform, die es verändert hat in 2014 und die Altersschwelle hochgesetzt hat. Das heißt, vor 2014 durften Jugendliche im Alter von 16 eben Alkohol kaufen, konsumieren, danach im Alter von 18. Und das gibt uns hier eine Variation, die wir ausnutzen konnten, wo wir vergleichen können, na gut, was passierte mit den Kohorten, die im Alter von 16 jetzt noch keinen Alkohol kaufen durften, vielleicht noch nicht in den Club durften und so weiter und so fort. Und da können wir eben diese Altersprofile vergleichen. Ne? So funktioniert das intuitiv, das macht man in Regressionsmodellen, aber intuitiv vergleicht man einfach die Altersprofile. Und was man sieht, ist, dass für die Kohorten, die im Alter von 16 noch nicht das Recht hatten oder noch nicht das Recht bekommen haben, Alkohol zu kaufen, zu trinken, auszugehen, wir diesen Sprung im Viktimisierungsrisiko nicht sehen. Ja, was lernen wir jetzt daraus? Na gut, was wir lernen, ist, dass wahrscheinlich oder sehr, sehr wahrscheinlich eben diese Aktivitäten, die damit einhergehen, eine Rolle spielen. Das heißt jetzt nicht, dass jemand, der oder die, ein Bier oder ein Glas Wein zu Hause oder beim Familienfest trinkt, da jetzt irgendwie ein höheres Risiko hätte, sondern eben diese Kombination eine Rolle spielt. Ne? Das ist also eben das Recht, irgendwie Alkohol zu kaufen, aber eben dann auch wo. Ne? Ich bin draußen, ich bin in der Kneipe unterwegs. Ich bin abends, nachts auf der Straße unterwegs, am Wochenende. Vielleicht alkoholisiert, kann das Risiko schlechter einschätzen, ne, in diesen Kombinationen eben. Man könnte vielleicht denken, dass diejenigen, die im Alter von 16 das alles noch nicht durften, dass die im Alter von 18 viel mehr noch machen. Mhm. Ne? Irgendwie öfter ausgehen, vielleicht mehr Alkohol konsumieren, dass es da so ein bisschen so einen Nachholeffekt gibt. Im Sinne von Viktimisierung sehen wir das nicht. Mhm. Das heißt, es ist einfach für diese Kohorten generell geringeres Viktimisierungsrisiko insgesamt, dadurch, dass es mit 16 verschwindet.
Mhm. Krass. Das hätte ja voll die Implikation, dass es einen riesen Unterschied macht, ob man gewissen Zugang eben schon mit 16 erlaubt oder dann halt erst mit 18, ne?
Aus der Sicht ja, man muss natürlich ein bisschen vorsichtig sein mit den Implikationen. Ne? Also wenn man sagt, dass das Einzige, was so interessiert, ist, ob Menschen Opfer von Kriminalität werden, dann wäre die Sache relativ klar hier, ne? Basierend auf dieser Studie. Da würde ich mich jetzt auch aus dem Fenster lehnen und sagen, das wäre jetzt in Deutschland vermutlich irgendwie ähnlich wie in den Niederlanden. Ne? Da sind wir uns irgendwie ähnlich genug als Gesellschaft. Mhm. Aber was wir jetzt nicht einrechnen, ist irgendwas wie, wie viel Freude haben wir denn daran auszugehen? Mhm. Was sind eigentlich die ganzen positiven Effekte? Mhm. Und was hat das vielleicht auch zu tun mit Zusammenhalt, soziales Umfeld und so weiter und so fort? Mhm. Das heißt, wir haben ja hier eine partielle Analyse, deswegen wäre ich so ein bisschen vorsichtig. Aber man kann natürlich über andere Sachen nachdenken. Ne? Also inwiefern wollen wir weiter aufklären, Informationen weitergeben, sagen, na gut, ne? Also wenn man sich entscheidet auszugehen, ist eine gewisse Vorsicht geboten, Alkohol zu trinken, bringt Risiken mit sich, einfach Bewusstsein zu schärfen, um diesen Punkt anzugehen.
Mhm. Vielleicht noch einmal zu euren Ergebnissen. Was ich jetzt ganz interessant fand, war, dass du gesagt hast, dass es eine höhere Anstieg gibt für Frauen als für Männer, also junge Frauen als für junge Männer, richtig?
Mhm.
Ja, wenn man 18 wird. Weil wir ja in dem ersten Teil der Folge drüber geredet haben, dass viel Gewalt gegen Frauen vor allem im häuslichen Kontext ausgeübt wird oder tendenziell der Anteil der Straftaten gegen Frauen öfter im privaten Umfeld passiert. Und das ist jetzt ja, tendenziell sind das ja Straftaten vor allem im öffentlichen Raum. Quasi so, du hattest eben gesagt, so zu Hause oder quasi so die Kneipenschlägerei. Und jetzt wären wir eher bei der Kneipenschlägerei. Habt ihr eine Erklärung, warum es trotzdem für Frauen der Anstieg höher ist?
Wir haben uns in der Studie nicht direkt angeschaut, wer die Täter sind. Das heißt, eine direkte empirische Antwort kann ich auf die Frage jetzt nicht geben. Was wir aber versucht haben zu verstehen, ist, ob es Unterschiede gibt, wo Kriminalität passiert. Nicht nach Geschlecht so im Fokus, sondern insgesamt auch. Das ist gar nicht so leicht, empirisch zu machen.
Mhm.
Das liegt einerseits daran, dass natürlich, wo ich hingehe, auch wieder eine Funktion ist von den Rechten und so weiter und so fort. Vielleicht auch von meinem Risikoverhalten abhängt. Das heißt, es ist nicht exogen gegeben. Und andererseits, dass es ja auch eine methodische Schwierigkeit nochmal darin gibt, wie man das Sample definiert. Ja, also denke ich darüber nach, dass okay, das sind Menschen, die Kriminalität erfahren und ich will aber gucken, ob es an Ort A oder Ort B passiert. Ja, sagen wir, Ort A ist eine Schule und Ort B ist eine Kneipe. Oder geht es darum, ob überhaupt Kriminalität an diesem einen Ort erfahren wird und dann ist in einem Counterfactual, also in der Was-wäre-wenn-Situation natürlich was anderes drin. Lange Rede, kurzer Sinn. Mhm. Es ist kompliziert und ich kann keine eindeutige Antwort drauf geben.
Alles klar, danke dir. Vielleicht jetzt aus der eigenen Erfahrung gibt es ja quasi diese staatlichen Grenzen mit 16 und mit 18 irgendwie klarer Cut, dann darf man das, dann darf man es nicht. Aber es soll ja auch vorkommen, dass Leute schon vorher rausgehen und Alkohol trinken, weil man sich nicht an diese Regeln hält als jugendliche Person. Habt ihr das irgendwie mitbeachtet? Oder kann man das überhaupt mitbeachten?
Ja, das ist natürlich eine Kernfrage. Ich glaube, niemand von uns als Studienautorinnen hat jetzt oder ist davon ausgegangen, dass alle Jugendlichen sich genau an diese Altersgrenze halten. Das kennen wir vielleicht aus dem eigenen Umfeld, aus der eigenen Geschichte, müssen wir nicht näher drauf eingehen. genau, was wir aber gemacht haben, ist, wir haben Survey-Daten genommen. Es gibt verschiedene Umfragen auch in den Niederlanden, in denen man sich das angucken kann, wo auch solche Fragen gestellt werden, ob man Alkohol getrunken hat im letzten Jahr, wie viel, ne? Oder wie oft man viel getrunken hat. In diese Richtung geht das. Und was man sieht, ist, dass junge Menschen trinken auch bevor sie 16 werden, kann man sich ja vorstellen. Es geht aber schon eben hoch, ne? Also es springt an im Alter von 16 beziehungsweise dann 18. Und für diejenigen, die dieses Mindestalter von 16 hatten, sehen wir eben ein höheres Trinkverhalten oder gestärktes Trinkverhalten im Gegensatz zu denen, die erst ab 18 durften. Es kann natürlich sein, dass es hier auch bestimmte so Reporting Biases gibt, ne? Also möchte ich das überhaupt in unserer Umfrage sagen, wenn ich jetzt was gemacht habe, was ich eigentlich nicht durfte. Das kann schon sein, dass es ein bisschen reinspielt. Wir glauben nicht, dass es so stark sein würde, dass man das jetzt so groß sieht. Ne? Also zusammengefasst sieht man, dass es eben die Sprünge gibt an diesen Altersschwellen. Aber das geht nicht von null auf irgendwas, sondern ja, es gab vorher auch schon was. Das kommt aber wieder zurück auf den Punkt, was wir hier messen. Das ist nicht nur das Recht, Alkohol zu kaufen, zu trinken, zu konsumieren, sondern natürlich das in Verbindung mit Einlass in Clubs, in Bars auszugehen. Das heißt, irgendwie, wo trinke ich vielleicht Alkohol? Wie verstärkt das Risiko? Und was kann man darüber sagen?
Habt ihr das wo untersucht?
Wie gesagt, wir hatten das versucht, uns die Orte anzugucken. Ich werde ein bisschen vorsichtig mit der Interpretation.
Okay.
Genau, was man schon irgendwie gucken kann, ist, wann Dinge passieren. Also man sieht schon, dass die meisten Viktimisierungen an Wochenenden passieren, dass es irgendwie zu unterschiedlichen Uhrzeiten vielleicht immer höher ist an Uhrzeiten, wo Menschen normalerweise ausgehen. Das sieht man auf jeden Fall. Also scheint konsistent damit zu sein.
Und wo wir jetzt gerade schon bei der Frage sind, wo, habt ihr auch geguckt, ob es einen Unterschied macht, ob man in der Stadt wohnt oder auf dem Land wohnt? Ob das Auswirkungen hat?
Genau, wir haben verschiedene Heterogenitäten angeschaut. Also zum Beispiel, wo man auf dem Land, wo man in der Stadt. Wir haben auch geschaut, ne, spielt es eine Rolle, ob Coffeeshops in der Nähe sind und so weiter und so fort. Ne? In den Niederlanden ist das natürlich auch ein Thema. Und grundsätzlich muss man einfach sagen, dass diese Sprünge in allen Gruppen da sind, die wir angeguckt haben. Ja, wir haben auch verschiedene Gruppen nach sozioökonomischen Faktoren angeguckt. Und auch da sind die Sprünge eigentlich überall da. Nur die Base-Levels, also davon, wovon wir ausgehen, dass das grundlegende Risiko, überhaupt Opfer von Kriminalität zu werden, das unterscheidet sich.
Anna, was ziehen wir jetzt aus dieser Studie? Was können wir damit rausnehmen?
Ja, da kommen wir zurück auf die Implikationen. Wir hatten gerade schon mal kurz drüber gesprochen. Man könnte jetzt sagen, na gut, wenn dadurch, dass wir das Mindestalter anheben, jetzt Kriminalität verringert werden kann, sollten wir das vielleicht machen. So einfach würde ich es mir nicht machen. Ne, weil es eben eine partielle Studie ist. Wir gucken uns einen Aspekt an. Wir gucken uns an, was passiert mit dem Risiko, Opfer von Kriminalität zu werden. Das sinkt. Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Was wir noch nicht ganz verstehen, ist, welche Kosten dahinter stehen. Wir haben vorhin über die Studie zu den Arbeitsmarktfolgen von Viktimisierung gesprochen. Was passiert mit jungen Menschen? Da haben wir auch noch Aufholbedarf in der Forschung, das klar zu definieren. Das heißt, da müsste man erstmal gucken, was bedeutet das denn? Das andere ist eben die andere Seite. Ja, also wir haben jetzt gerade, zumindest in dieser Studie, kein gutes Maß dafür, was denn alles an guten Sachen daraus kommt. Also Menschen gehen gerne aus, sonst würden sie es nicht tun. Und das sollte man ja nicht leichtfertig quasi wegnehmen, dieses Recht, sondern muss man wohl überlegt eben gucken, wie sind die Trade-offs? Was kann man hier machen? Und natürlich auch, was passiert sonst an diesen Altersschwellen? Was man mal generell natürlich sagen kann, ist, dass es sinnvoll wäre, näher weiter aufzuklären. Ja, also das vielleicht auch auch zu erklären, na gut, hier besteht ein gewisses Risiko, das Risiko steigt vielleicht auch, wenn ich viel Alkohol trinke, weil mein Risikoverhalten sich verändert, weil meine Wahrnehmung sich verändert, weil ich nicht so schnell in meiner Reaktion bin. Das heißt, da geht es drum, na gut, wie können wir da auch Opferschutz mitdenken in dem Sinne. Es geht auf keinen Fall darum zu sagen, na gut, das ist irgendeine Art von Victim Blaming und Selbstschuld. Auf gar keinen Fall, das möchte ich hier klarstellen, sondern einfach ein gewisses Bewusstsein dafür zu schaffen, damit Leute ja eine informierte Wahl treffen, was sie machen mit ihrer Zeit und wo sie hingehen.
Ja, sehr spannend. Du hast es gerade schon angesprochen, oder insgesamt scheint es ja so zu sein, dass es irgendwie wichtig ist, dass die Menschen mehr Rechte haben in Bezug auf Alkoholkonsum, aber auch irgendwie mehr Rechte haben, an bestimmte Orte zu gehen. In Bezug auf Alkoholkonsum ist es ja so, dass junge Menschen, insbesondere seit der Corona-Pandemie, immer weniger Alkohol trinken als vorherige Kohorten. Jetzt so als Schätzung von dir, würde das Auswirkungen haben in Zukunft auf Untersuchungen wie eure?
Das hängt sehr davon ab, was sie sonst machen. Ja, also wenn alles gleich bliebe, Menschen trinken weniger Alkohol, dann würde man jetzt basierend auf den Ergebnissen erwarten, dass vielleicht das Victimisierungsrisiko zurückgeht, aber es ist natürlich auch eine sehr partielle Analyse. Mhm. Das heißt, dann würden sich auch wieder andere Dinge verschieben, also da würde ich mir jetzt nicht drauf festlegen wollen. Aber dann ist eben auch die Frage, was passiert sonst? Gehen Leute weiter aus, auch wenn sie weniger trinken? Sind andere Substanzen im Spiel? Auch da gibt es ja bestimmte Tendenzen, die man sich anguckt. Schwierig vorherzusagen, da wäre ich vorsichtig.
Super, ja. Vielen Dank dir auf jeden Fall für die Erklärung zu deiner Forschung. Ich glaube, was ich besonders gut fand, war, dass du auch offen aufgezeigt hast, was man alles noch nicht erklären kann und wo es einfach mehr Forschung braucht. Und es ist einfach ein sehr, sehr spannendes Feld, wo anscheinend wirklich noch viel Forschung notwendig ist, um Detailfragen noch genauer klären zu können und auch vielleicht noch besser die Wirkungsmechanismen verstehen zu können. Zum Abschluss haben wir noch eine Frage, die hier auf unserem Bierdeckel hinterlassen wurde für dich, von Janina Steinert, die letzte Folge bei uns zu Gast war. Und sie fragt, vor dem Hintergrund von Messerangriffen, die es in den letzten Wochen, Monaten gab, unter anderem in München und Hamburg, oder insbesondere in München und Hamburg, die von jungen Frauen durchgeführt wurden, bei denen die Vermutung aufgestellt wurde, dass sie psychisch erkrankt sind, fragt Janina dich, ob es verlässliche Daten dazu gibt, wie viele Gewaltdelikte in Deutschland von Menschen mit psychischen Erkrankungen durchgeführt werden, die dann eben auch nicht schuldfähig sind.
Ja, die Frage nach guten Daten in Deutschland.
Ja.
Sehr schön. Also ich kenne keine Datenquelle, die genau diese Frage beantworten würde. Das heißt nicht, dass sie nicht gibt, aber sie ist mir nicht bekannt. Ich hatte auch so ein bisschen geguckt, ob ich was finde. Was man findet, sind Daten aus den Statistiken der Staatsanwaltschaften. Und da kann man sich eben angucken, was der Anteil derjenigen ist, die schuldunfähig gesprochen wurden, also insgesamt an den Abgeurteilten. Das ist nicht besonders hoch. Also das liegt in den letzten Jahren, wenn ich das richtig gesehen habe, unter 0,1%.
Oh, okay.
Genau, also es scheint keine oder nicht so hoch zu sein, der Anteil, wie man das manchmal vielleicht wahrnimmt, auch aus der Darstellung. Ich hätte auch gedacht, dass es höher ist. Genau, ich habe keine Informationen dabei gefunden zu psychischen Erkrankungen, ne, also aus welchem Grund Menschen schuldunfähig gesprochen werden. Wie gesagt, das ist eine aggregierte Statistik. Grundsätzlich scheint es Daten dazu zu geben, stehen die zur Verfügung. In aggregierter Form, ja.
Okay. Genau, das war jetzt ja eine sehr, sehr spezifische Frage, aber vielleicht, du hast es gerade noch gesagt, eine Frage zu den Datenlagen in Deutschland. Du hast jetzt auch gesagt, beide Studien, die du gemacht hast, hast du in den Niederlanden durchgeführt, vor allem, weil die Datenlage dort besser ist. Siehst du quasi die Notwendigkeit, dass es in Deutschland einen besseren Zugang zu Forschungsdaten gibt?
Ja, auf jeden Fall. Das betrifft nicht nur unser Forschungsgebiet, das betrifft eigentlich alle Forschungsgebiete in den Wirtschaftswissenschaften, in den Sozialwissenschaften. Da bin ich, glaube ich, nicht alleine, wenn ich sage, ja, diesen Bedarf gibt es. Absolut. Ich sag mal, aus wissenschaftlicher Sicht kann ich mir natürlich die Dinge anschauen in den Niederlanden, in skandinavischen Ländern. Wir arbeiten auch mit Daten aus Neuseeland und kann da, glaube ich, wichtige Fragen auch bearbeiten. Aber natürlich wäre es wichtig, auch für den deutschen Kontext die Antworten zu kennen und zu wissen, wie sich bestimmte Maßnahmen auswirken auf Kriminalität, auf das Risiko, Opfer zu werden, was dann danach passiert und so weiter und so fort. Und da haben wir ein paar Hürden vor uns. Ja, das eine sind eben die vielleicht fehlenden Möglichkeiten der Forschungsdateninfrastruktur, nicht in dem Sinne der Forschungsdatenzentren, die sind da wirklich toll, was wir hier haben, sondern im Sinne der Verknüpfbarkeit verschiedener Datenpakete. Mhm. Das ist einfach extrem schwer. Und dann natürlich kommt bei einem Thema wie Kriminalität auch nochmal die Schwierigkeit des Föderalismus tatsächlich dazu, dass die Daten bei 16 Landeskriminalämtern liegen.
Mhm, stimmt.
Und da auch erstmal zusammengeführt werden und so weiter und so fort. Also das ist alles gar nicht so einfach, aber es sind ja viele Leute sehr engagiert dabei, sich auch einzusetzen. Und da bin ich optimistisch, dass es was wird irgendwann.
Cool, sehr super. Gut.
Bevor wir jetzt hier die Wirtschaft verlassen, kommen hier immer Leute vorbei und die hängen Plakate und Flyer auf. Und wir möchten auch dir die Möglichkeit geben, hier einen Veranstaltungstipp zu geben oder eine Buchempfehlung. Kannst du unseren BesucherInnen da was empfehlen?
Naja, vielleicht darf ich nochmal einen Podcast-Tipp geben.
Sehr gerne.
Und zwar bin ich ja hier am DIW Berlin, am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Und wir werden dieses Jahr 100 Jahre alt oder sind schon 100 Jahre alt geworden. Und haben für diesen Anlass einen Podcast und auch andere Formate, die 100 Geschichten, die veröffentlicht werden auf unserer Website, aber eben auch verschiedene Podcasts, in denen wir erzählen aus unserer Forschung, was wir in den verschiedenen Abteilungen machen. Und ich finde das sehr schön, weil es einfach nochmal die Breite der Wirtschaftsforschung aufzeigt. Und wer da Interesse hat, gerne reinhören.
Perfekt. Wir verlinken es in den Shownotes. Okay, dann kommen wir zum Ende und ich möchte mich bedanken bei allen lieben HörerInnen fürs Einschalten, für euer Interesse, dass ihr uns hört. Das ist immer wieder schön. Ein besonderer Dank gilt den Leuten an unserem Stammtisch, die uns monatlich unterstützen und so unser Vorhaben hier in der Wirtschaft am Laufen halten. Martina ist kürzlich zu unserem Stammtisch dazu gestoßen und dafür möchten wir uns herzlich bedanken. Genau, aber hier sind auf jeden Fall auch noch Stühle frei neben Martina. Genau, ihr könnt das bei Patreon machen. Weitere Informationen findet ihr auch in den Shownotes. Genau, und das größte Danke geht an dich, Anna, für das spannende Gespräch. Danke dir für all die Insights und deinen Besuch hier bei uns in der Wirtschaft. Das war mir eine große Freude.
Vielen Dank an euch beide. Es hat Spaß gemacht.
Danke dir. Tschüss.
Tschüss.